Zu mir kommen und die waren schon weg, ne? Ja, so ist das mit unseren Kindern. Vater, ich möchte dir Danke sagen. Danke für die Gemeinschaft. Danke für das, was heute Morgen auch schon alles gesagt war. Und vor allen Dingen danke auch für die Geschwister, mit denen wir so viel Zeit verbringen durften, die jetzt bei dir sind, Herr. Und die uns erwarten. Und wir werden sie wiedersehen und dafür bin ich dir sehr, sehr dankbar. Danke für dein Wort, für die Gemeinschaft, für deinen Lobpreis und dafür, dass wir dir wirklich in allem Dank opfern dürfen. Denn du bist groß und herrlich und ohne dich ist nichts. Und auch wir wären nicht ohne dich, Herr. Danke, dass wir sind, weil du uns wolltest, Herr. Amen. Jens hat vorhin schon klar gesagt, wir haben Erntedankfest, was mir total, weiß ich nicht, in Vergessenheit geraten ist, obwohl es sehr, sehr wichtig ist. Ich habe nur an den 3. Oktober, Tag der Deutschen Einheit, gedacht, was aber sicherlich mit meiner Vergangenheit zu tun hat. Weil nicht am Tag der Deutschen Einheit, den hatten wir ja, denn der ist ja dann kreiert worden, ich sage mal aus der Regierung heraus, dass wir an diesem Tag dem gedenken, was dort passiert ist, nämlich dass ein geteiltes Volk wieder zusammengeführt wurde, was mit riesengroßer Freude verbunden wurde, mit riesengroßen Feiern und Festen, die aber leider nicht lange angehalten haben, weil die Zusammenführung zweier Völker mit unterschiedlicher Prägung dann bis heute nach über 30 Jahren nicht den Erfolg gebracht hat, den es eigentlich hätte bringen sollen. Die Freude hätte bleiben sollen, aber sie ist nicht. Wir haben immer noch in einem Land, oder wir leben in einem Land immer noch von großen Ost-West-Gefälle und Ungerechtigkeiten. Aber das sollte uns nicht davon abhalten, dass wir miteinander so umgehen, wie der Herr mit uns umgegangen ist, nämlich ohne Ansehen der Person. Und ich habe das große Glück, meine Kinder sind Wessis, nee, Bossis, West-Ost-Versöhnung. Ich habe meine Frau hier kennenlernen dürfen und das war neben dem Herrn das Beste, was mir in meinem Leben passiert ist. Ja, ist so. Und ich hoffe, dass wir die nächsten 30 Jahre weiterhin so glücklich sind. Okay, solange der Herr uns so viel Zeit gibt. Ja, wenn auch Menschen sich nach der Zusammenkunft oder nach der Einheit nicht an das gehalten haben, was sie versprochen haben. Man hat ja nach 5 Jahren ein Land in bester Blüte versprochen über die Politik. Menschen haben Versprechungen gemacht, die bis heute teilweise nicht eingetreten sind. So haben wir doch das große Vorrecht, einen Gott zu haben, der etwas zusagt und es auch gewiss hält. Das, was Gott zusagt, das hält er gewiss. Im Psalm 33, Vers 4 in der Luther-Übersetzung steht wortwörtlich, denn des Herrn Wort ist wahrhaftig und was er zusagt, das hält er gewiss. Ich möchte aber nicht nur auf diesen Vers eingehen, sondern ich möchte einfach mit uns den Psalm 33 einfach mal lesen, weil er mit ein paar Worten beginnt, die wir eigentlich immer wieder beherzigen sollten. Und zwar, jubelt dem Herrn zu, ihr alle, die ihr ihm gehorcht. Es ist gut, wenn die Redlichen ihn preisen. Dankt dem Herrn auf der Laute und spielt ihm auf der 10-saitigen Harfe. Singt ihm ein neues Lied, singt und spielt, gebt euer Bestes. Das Wort des Herrn ist verlässlich. Er beweist es durch seine Taten. So steht es in der guten Nachricht. Er liebt Gerechtigkeit und Recht. Von seiner Güte lebt die ganze Welt. Durch das Wort des Herrn ist der Himmel entstanden. Die Gestirne schuf er durch seinen Befehl. Das Wasser am Himmel hat er in Wolken gefasst. Die Fluten in Kammern eingesperrt. Vor ihm muss sich die ganze Erde fürchten und jeder Mensch in Ehrfurcht erschauern. Denn er spricht und es geschieht. Er gibt einen Befehl, schon ist er ausgeführt. Der Herr durchkreuzt die Beschlüsse der Völker, er macht ihre stolzen Pläne zunichte. Doch was er selbst sich vornimmt, das führt er auch aus. Sein Plan steht für alle Zeiten fest. Glücklich das Volk, das den Herrn zum Gott hat, das er erwählt als sein Eigentum. Der Herr blickt vom Himmel herab auf die Menschen. Von dort oben, wo sein Thronsitz ist, beobachtet er alle, die auf Erden leben. Er hat ihnen Verstand und Willen gegeben und weiß alles, was sie tun und treiben. Wenn ein König in der Schlacht den Sieg erringt, verdankt er das nicht seiner großen Armee. Und wenn ein Krieger heil davonkommt, liegt es nicht an seinen starken Muskeln. Wer sich auf Reiterheere verlässt, ist verlassen. Auch viele Pferde mit all ihrer Kraft können den Sieg nicht erzwingen. Doch der Herr beschützt alle, die ihm gehorchen, alle, die mit seiner Güte rechnen. Er wird sie vor dem Tod bewahren und in Hungerszeiten am Leben erhalten. Wir hoffen auf den Herrn. Er hilft uns und beschützt uns. Wir freuen uns über ihn, denn auf ihn, den heiligen Gott, ist Verlass. Herr, lass uns deine Güte sehen, wie wir es von dir erhoffen. Also dieser Psalm sagt viel, viel mehr aus als das, was ich als einleitenden Satz gebracht habe. Aber dieser einleitende Satz sagt doch alles über Gott aus. Denn er, sein Wort ist wahrhaftig. Und alles, was er zusagt, das hält er gewiss in allem, was er zusagt. In Dingen der Ermahnung, in Dingen der Segnung. Er hält, was er verspricht, auch wenn wir es vielleicht teilweise selbst nicht erleben können. Ich möchte auf drei Menschen in der Bibel eingehen und ich möchte mit Abraham damit anfangen. Denn Abraham hörte die Stimme Gottes und handelte danach. Er stellte keine Frage, sondern er handelte danach und Gott segnete ihn. Ich will da kurz auch im 1. Mose 12, 1 bis 3 lesen. Der Herr aber hatte zu Abraham gesprochen. Abraham, zu diesem Zeitpunkt hieß er noch Abraham, nicht Abraham. Zu Abraham gesprochen, geh hinaus aus deinem Land und aus deiner Verwandtschaft und aus dem Haus deines Vaters in das Land, das ich dir zeigen werde. Und ich will dich zu einem großen Volk machen und dich segnen und deinen Namen groß machen und du sollst ein Segen sein. Ich will dich segnen, ich will segnen, die dich segnen und verfluchen, die dich verfluchen. Und in dir sollen gesegnet werden alle Geschlechter auf Erden. Eine klare, deutliche Aussage, die uns wahrscheinlich erstmal hin und her gerissen hätte. Und vielleicht in der heutigen Zeit, in damaliger Zeit war das sicherlich auch noch anders, war er berührt von dem Wort und er wusste, es ist die Wahrheit, er wusste, es ist die Stimme Gottes. Und er gehorchte der Stimme Gottes. Er ging aus dem Land, nahm seine Frau, seinen Neffen und ging aus dem Land. Und unterstellte sich in dem Moment voll der Autorität Gottes. Einen Gott, den er so direkt noch gar nicht kennengelernt hatte. Aber er gehorchte ihm. Er gehorchte ihm, und wir kennen die Geschichte. Wir wissen, dass er einen Weg hinter sich brachte, dass er ein großes Volk werden sollte, was nicht zu zählen war. Wir wissen, wie alt er war, als er auszog, 75 Jahre alt. Wenn wir 75 Jahre alt sind und ich mir vorstelle, den Ruf des Herrn zu bekommen, gehe hinaus aus diesem Land und er sagt mir dann noch, ich werde ein großes Volk werden und ich hätte noch keine Kinder. Wie würde ich da wohl denken? Ich spreche es nicht aus. Aber da im hundertprozentigen Vertrauen, diesem Gott, dieser Stimme zu gehorchen und zu gehen, ist einfach bemerkenswert. Er hatte in dem Moment diese Gewissheit in seinem Herzen, dass das die Stimme Gottes ist und er ihr gehorchen muss. Und er ging. Und in dem Moment war noch gar nicht der Gedanke in ihm, zumindest ist es nicht niedergeschrieben, dass er sich darüber Gedanken machte, ich bin 75, meine Frau ist auch nicht viel jünger, wir sollen ein großes Volk werden, wie soll das denn funktionieren? Er ging, ohne darüber nachzudenken. Wir wissen, wie es in der Geschichte weitergeht, dass er nachher, als Gott ihm wirklich begegnete, als die drei in sein Lager kamen und er hörte die Stimme und wo ist Sarah? Und er erzählte und Gott sagte ihm, dass er Vater wird, dass er seine Frau Sarah ein Kind gebären wird. Welche Gedanken sind da durch seinen Kopf gegangen? Sarah kicherte im Zelt. Sie konnte es ebenfalls nicht fassen, aber Gott erfüllte sein Wort. Und sie bekam, obwohl sie vorher einen anderen Weg gegangen sind, über die Magd Hagai, die dann im Schoß von Sarah gebar, bekamen sie ihr eigenes Kind aus Eigenfleisch und Blut. Und obwohl dort nur ein Sohn geboren wurde, hat er nie daran gezweifelt, dass daraus ein mächtiges Volk werden würde. Und er folgte Gott den ganzen Weg. Er ging, er gab Lot die Möglichkeit, sich das beste Land auszusuchen, als die beiden Stämme sich trennten, und verließ sich auch da auf das Wort Gottes. Und er wurde gesegnet, reich gesegnet. Selbst als er seinen eigenen Sohn später opfern sollte, handelte er im Vertrauen auf die Stimme des Herrn, obwohl er seinen Sohn opfern sollte. Gott gebot ihm Einhalt und gab ihm einen Widder zum Opfer. Was für ein Vertrauen muss ein Mensch haben, einer Stimme zu vertrauen und einem Gott, den er nicht sieht. Aber das ist nur einer von vielen, und wir könnten anhand von Abraham so viele Dinge für uns in Erfahrung bringen, was Glauben und Glaubenleben bedeutet. Denn Abraham, auch wenn er einige Dinge, er ist ja nachher erst zu Abraham geworden, als Vater vieler, dass wir heute den Namen eben Intus haben, also deswegen zu dem Zeitpunkt, als er den Weg gehen sollte, hieß er wirklich noch Abraham. Aber er vertraute ihm und ging und wurde gesegnet und wurde ein Segen für andere. Gehen wir zur zweiten Person, die mich immer wieder fasziniert. Auch diese Person alleine wäre schon abendefüllend. Der Sohn Jakobs, Josef. Josef hatte als Junge Träume. Er war schon nicht so gewollt von seinen Brüdern, weil er von seinem Vater immer wieder vorgezogen wurde. Er machte ihm auch einen wunderschönen Mantel und die Brüder waren sehr neidisch und sehr verhasst auf ihn. Und dann hat er die Träume, die er dann auch weitergab seiner Familie. Im 1. Mose 37, 5 bis 11, ich möchte die Verse auch lesen. Josef hatte einen Traum und verkündigte ihn seinen Brüdern. Da hassten sie ihn noch mehr. Er sprach nämlich zu ihnen: Hört doch, was für einen Traum ich gehabt habe. Siehe, wir banden Gaben auf dem Feld, und siehe, da richtete ich meine Gabe auf und blieb stehen. Und siehe, eure Gaben stellten sich ringsumher und warfen sich vor meine Gabe nieder. Da sprachen die Brüder zu ihm: Willst du etwa unser König werden? Willst du über uns herrschen? Darum hassten sie ihn noch mehr, wegen seiner Träume und wegen seiner Reden. Er hatte aber noch einen Traum, den erzählte er seinen Brüdern auch und sprach: Seht, ich habe wieder einen Traum gehabt, und siehe, die Sonne und der Mond und 11 Sterne beugten sich vor mir nieder. Als er aber das seinem Vater und seinen Brüdern erzählte, tadelte ihn sein Vater und sprach zu ihm: Was ist das für ein Traum, den du geträumt hast? Sollen etwa ich und deine Mutter und deine Brüder kommen und uns vor dir bis auf zur Erde niederbeugen? Und seine Brüder waren eifersüchtig auf ihn, sein Vater aber bewahrte das Wort in seinem Gedächtnis. Wir wissen, wie es weiterging. Das war der größte Stein des Anstoßes. Als er diese Worte seiner Familie mitteilte, ohne ein schlechtes Gewissen oder ohne Hochmut, sondern einfach, weil er dieses bekommen hatte. Fühlten die Geschwister und auch die Eltern, also auch Jakob, fühlte sich in dem Moment erstmal angegriffen. So nach dem Motto, wer bist du, dass du über uns herrschst? Die Brüder haben es dann so weit auf die Spitze getrieben, dass sie ihm eine Falle stellten, dass sie ihn verkauften nach Ägypten und ihrem Vater eine Lüge auftischten, dass ihr Bruder Josef von einem wilden Tier gerissen wurde. Sie brachten ihm den blutigen Mantel und der Vater war gebrochen, weil sein geliebter Sohn starb. Und er blieb im Glauben, dass sein Sohn tot war. Seine Brüder hatten diese Last jahrelang mit sich herumgetragen. Aber wenn wir dann weiterschauen, was ist mit Josef passiert? Wie geschah es mit ihm in Ägypten? Er wurde von Potiphas, dem Kamerad des Pharao, gekauft und in seine Dienste gesetzt. Er musste leiden, weil er nur einem Gott vertraute und andere Götter nicht anbeten wollte. Aber er brachte das Haus des Potiphas zum Segen. Alles, was er anfasste, gedeihte und funktionierte und klappte. Er war sicherlich gut und schön anzusehen, denn die Frau des Potiphas hatte großes Interesse an ihm und er wehrte sie ab, was ihm zum Verhängnis werden sollte, denn sie wollte daraufhin seinen Tod. Aber auch als er im Gefängnis war, denn Potiphas hörte ihm zu und die Strafe war nicht der Tod, sondern Gefängnis. Auch da hatte Gott seine Hand im Spiel. Was auch immer. Er wurde auch im Gefängnis zum Segen für andere, nämlich für den Mundschenk und für den Bäcker. Na, für den Bäcker wurde er nicht zum Segen, aber zumindest deutete er die Träume des Bäckers und des Mundschenks, was dem Mundschenk zu Ehren brachte, dass er wieder den Pharao den Wein einschenkte und was dem Bäcker den Tod brachte. Daraufhin konnte der Mundschenk dem Pharao sagen, dass als er die Träume hatte, dass dort im Gefängnis jemand war, der Träume deuten konnte. Und der Pharao ließ Josef zu sich kommen. Und Josef deutete die Träume des Pharao. Gott hatte die Hand im Spiel, von Anfang an. Und wenn wir die Geschichte verfolgen, hören wir kaum eine Bitterkeit, die Josef gegenüber seinen Brüdern erbrachte, aber wir hören immer wieder den Dank und die Anbetung des Herrn. Er hat Gott nie aus den Augen gelassen. Er hat sich nie dazu überreden lassen, anderen Göttern zu dienen oder sich gar vor ihnen zu verbeugen, nicht mal vor dem Pharao, dem sogenannten Gott auf Erden. Er lebte im Vertrauen, obwohl es ihm nicht gut ging. Er wurde verkauft, er war ein Sklave. Und dennoch hat Gott es so geführt, dass der Pharao ihn als erste Kraft unter ihm über das ganze Land setzte. Und wenn wir uns jetzt zurückerinnern an die Träume, die Josef hatte, dann ist das in Erfüllung gebracht worden, noch nicht ganz, was er in seinem Traum gesehen hatte. Denn als die Hungersnot kam, musste sein Volk hungern. Und sie hörten, dass in Ägypten etwas zu essen war, was sie kaufen und holen konnten. Und Jakob hat die Brüder losgeschickt und sie hatten eine Begegnung. Und Josef hat sich ihnen aber nicht offenbart, als der, den sie verkauft hatten, als ihrem Bruder. Aber wenn wir die Geschichte weiterverfolgen, er hat ihnen eine Falle gestellt, er hat Benjamin dann nach Ägypten geholt, er hat sie zurückgeschickt. Aber unterm Strich ist genau das in Erfüllung gekommen, was Gott prophezeit hatte in diesem Traum, in diesen Träumen. Dass er über selbst sein Volk gestellt wurde und dafür sorgte, dass sie nicht verhungern, sondern dass sie überleben. Und als er dann seinen Brüdern begegnete und sich ihnen offenbarte als Josef, machte er ihnen keine Vorwürfe. Er ging nicht mit erhobenem Zeigefinger auf sie zu und ließ seine Macht spielen, sondern er fand ganz andere Worte im 1. Mose 45, 7 bis 9. Denn er sagte ihnen: Aber Gott hat mich vor euch hergesandt, um euch einen Überrest zu sichern auf Erden und um euch am Leben zu erhalten zu einer großen Errettung. Denn hier stand noch viel mehr dahinter, denn es gab eine Prophezeiung, die über Abraham ausgesprochen war, über das Volk Gottes. Und Josef war ein Teil dieser Erfüllung. Aber Gott hat mich vor euch hergesandt, um euch einen Überrest zu sichern auf Erden und um euch am Leben zu erhalten, zu einer großen Errettung. Und nun, nicht ihr habt mich hierher gesandt, sondern Gott. Er hat mich dem Pharao zum Vater gesetzt und zum Herrn über sein ganzes Volk und zum Herrscher über das ganze Land Ägypten. Zieht nun schnell zu meinem Vater hinauf und sagt ihm: So spricht dein Sohn Josef, Gott hat mich zum Herrn über ganz Ägypten gesetzt. Komm zu mir herab und zögere nicht. Er war der, der jetzt seiner Familie Rettung brachte. Er hat Versöhnung ausgesprochen. Er hat sie zu sich geholt und machte ihnen keinen Vorwurf für das, was sie an ihm getan hatten. Denn er sah in allem den Plan Gottes in Erfüllung gebracht. Gehen wir zur dritten Person. Ich empfehle Josef, sich wirklich nochmal die ganze Geschichte einfach durchzulesen und sich wirklich das nochmal einfach vor Augen zu führen, wie Josef in der ganzen Situation mit seinem Leben und mit dem seiner Familie umgegangen ist. Ich möchte noch auf einen weiteren eingehen, nämlich auf Mose. Aber auch er ist wieder eigentlich ein komplettes Thema für sich. Aber es sind einfach Beispiele und ich könnte noch viele, viele, mehrere Beispiele anbringen, die Gott uns in seinem Wort schreibt, woran wir immer wieder sehen können, dass sein Wort nicht nur die Wahrheit ist, sondern dass er sich an sein Wort gebunden fühlt. Er erfüllt das, was er prophezeit. Und wir zweifeln so oft an dem, was er uns sagt. Abraham konnte nicht sehen, wie viele Menschen wirklich in seiner Nachfolge da sind und trotzdem vertraut er ihm. Wenn wir eine Offenbarung von Gott bekommen, dann wollen wir, dass sie morgen umgesetzt wird. Wir haben keine Zeit zu warten. Wir meinen, alles funktioniert von heute auf morgen. Gott benutzte Mose, um sein Volk aus Ägypten zu führen, und auch wenn alles am Anfang dagegen sprach, gerade auch aus der Gegenwehr durch sein eigenes Volk, blieb Mose bis zum Ende gehorsam. Ich möchte ein paar Worte aus 2. Mose 2, 23 bis 25 lesen. Aber viele Tage danach geschah es, dass der König von Ägypten starb und die Kinder Israels seufzten über ihre Knechtschaft und schrien. Und ihr Geschrei über ihre Knechtschaft kam vor Gott und Gott erhörte ihr Wehklagen und Gott gedachte an seinen Bund mit Abraham, Isaak und Jakob. Und Gott sah auf die Kinder Israels und Gott nahm sich ihrer an. Es war die Zeit, Josef hatte sein Volk nach Ägypten geholt. Sie lebten dort sehr, sehr gut. Sie vermehrten sich. Sie hatten ein gutes Leben. Aber als der Pharao starb und ein neuer Pharao kam und die Geschichte des Josef ihm nicht bekannt war, führte er die Israeliten in die Knechtschaft und knechtete sie und beutete sie wirklich aus, weil er Angst hatte vor ihnen, dass sie sich gegen ihn wenden konnten. Also musste er sie binden und in Knechtschaft bringen. Und auch da ist die Geschichte schon vorprogrammiert in der Form, dass Gottes Wirken schon bei der Tötung der Erstgeburten sichtbar wird. Die Mutter von Mose nimmt ihren Sohn, packt ihn in eine Kiste und lässt ihn durch die Schwester im Schilf, da wo die Tochter des Pharao baden geht, stehen. Sie nimmt ihn an, gibt ihn der Mutter zurück als Amme, weil sie davon nichts wusste. Er wird aufgezogen unter den Ägyptern als Prinz. Kennt die Geschichte, aber er hat ein Herz für sein Volk. Er erschlägt einen Ägypter und verschwindet aus Ägypten aus Angst vor der Strafe und auch, weil er Angst hat, von seinem eigenen Volk nicht angenommen geworden zu sein und war bei Jethro untergekommen, heiratete die Tochter des Hirten, bekam auch ein Kind mit ihr. Und als er, und das lesen wir im 2. Mose 3 von 1 bis 12, als Mose dann die Schafe hütete, die Schafe Jethros, seines Schwiegervaters, des Priesters in Midian, und er trieb die Schafe über die Wüste hinaus und kam an den Berg Gottes, den Horeb, da erschien ihm der Engel des Herrn in einer Feuerflamme mitten aus dem Dornbusch. Und als er hineinsah, siehe, da brannte der Dornbusch im Feuer und der Dornbusch wurde nicht verzehrt. Da sprach Mose, ich will noch hinzutreten und diese große Erscheinung ansehen, warum der Dornbusch nicht verbrennt. Als aber der Herr sah, dass er hinzutrat, um zu schauen, rief ihm Gott mitten aus dem Dornbusch zu und sprach, Mose, Mose. Er antwortete, hier bin ich. Da sprach er, tritt nicht näher heran, ziehe deine Schuhe aus von deinen Füßen, denn der Ort, wo du stehst, ist heiliges Land. Und er sprach, ich bin der Gott deines Vaters, der Gott Abrahams, der Gott Isaaks und der Gott Jakobs. Da verbarg Mose sein Angesicht, denn er fürchtete sich, Gott anzuschauen. Und der Herr sprach, ich habe das Elend meines Volkes in Ägypten sehr wohl gesehen und ich habe ihr Geschrei gehört über die, welche sie antreiben. Ja, ich kenne ihre Schmerzen. Und ich bin herabgekommen, um sie zu erretten aus der Hand der Ägypter und sie aus diesem Land zu führen in ein gutes und weites, in ein Land, in dem Milch und Honig fließt, an den Ort der Kanaaniter, Hethiter, Amoriter, Pherisiter, Heviter und Jebusiter. Und nun siehe, das Geschrei der Kinder Israel ist vor mich gekommen und ich habe auch ihre Bedrängnis gesehen, wie die Ägypter sie bedrücken. So geh nun hin, denn ich will dich zu dem Pharao senden, damit du mein Volk, die Kinder Israels, aus Ägypten führst. Mose aber sprach zu Gott, wer bin ich, dass ich zum Pharao gehe und dass ich die Kinder Israels aus Ägypten führen sollte? Da sprach der Herr, ich will mit dir sein. Mose flüchtete, aufgezogen durch den Pharao, vor dem Pharao und vor dem eigenen Volk. Er war zerrüttet, er war in sich hin und her gerissen, er hütet Schafe und hat eine lebendige Begegnung mit seinem Gott. Und was sagt er ihm? Geh zurück dahin, vor dem du geflüchtet bist. Geh und befreie dein Volk aus der Knechtschaft des Pharaos. Er kannte die Härte des Pharaos. Und er machte sich innerlich sicherlich ein Bild, was ihn dort erwarten würde. Es geht dann weiter, dass Gott ihm Zeichen gibt, dass sein Volk ihn erkennt. Das war der Stab, der zur Schlange wurde. Wenn er sie an den am Schwanz anpackte, dann war es wieder der Stab. Das war die Hand, die er in sein Gewand legte, die, wenn er sie wieder rauszog, Aussatz wurde, und als er sie wieder reinsteckte, wurde sie wieder normal. Gott gab ihm Zeichen, dass die Israeliten, dass sein Volk erkennt, dass Gott ihn gesandt hat. Dennoch nahmen sie ihn erstmal nicht wirklich ernst. Auch der Pharao nahm ihn erstmal nicht ernst. Und ich glaube, dass er so manches Mal vielleicht in Zweifeln kam. Er war auch nicht derjenige, der reden konnte. Er sagte auch zu Gott und ließ sich da auch auf einer Diskussion ein: Ich kann nicht reden. Wie soll ich das denn machen? Er war des Redens nicht mächtig. Aber Gott schickte ihm Aaron. Aaron als Stimme. Und Aaron sprach das, was Gott Mose aufs Herz legte. Und er schaffte es wirklich, sein Volk aus Ägypten herauszuführen. Er brachte sein Volk in die Freiheit. Er gehorchte seinem Gott. Er tat es, wenn auch mit schwerem Herzen und vielleicht auch mit der Buchse voll. Der hatte bestimmt Angst, in dem Moment nach Ägypten zu gehen und dem Pharao vor Augen zu treten. Aber er tat es. Er tat es. Und ich glaube, das ist das Wichtige. Es ist sicherlich, wenn Gott uns einen Weg aufzeigt, den wir gehen sollen, und wir sagen, wir können es nicht, wir sind nicht in der Lage zu, so sagt Gott klipp und klar: Ich rüste dich zu. Ich gebe dir die Kraft, die du brauchst. Ich gebe dir die Worte, die du sagen sollst. Ich bin mit dir. Wir kennen die gesamte Geschichte. Wir wissen, dass sich das eigene Volk auch gegen Mose wandte. Wir wissen, dass auch Miriam aus dem Lager musste, weil sie Aussatz bekam, weil sie sich gegen ihren eigenen Bruder gestellt hatte. Wir kennen die ganze Geschichte auch mit den 2 Tafeln, mit den 10 Geboten und als Israel sich das goldene Kalb goss. Er hat den Worten seines Herrn vertraut. Und er hat nie an dem Wort Gottes gezweifelt, in der Form, dass er sein Volk nachher sogar, es war gespalten, beziehungsweise es wurden sogar Leute aus dem Stamme getötet, die sich gegen Gott gewandt hatten. All dies hat Mose im Geheiß auf das Wort Gottes getan. Er ging den Weg mit Gott, den geraden Weg. Und er schrieb auch noch ein Lied. Gott gab ihm ein Lied, was er seinem Volk kurz vor seinem Tode auch beibringen sollte und was sie ihren Nachkommen beibringen sollten. In diesem Lied im 5. Mose 32, 3 und 4 heißt es: Denn ich will den Namen des Herrn verkünden. Gebt unserem Gott die Ehre. Er ist der Fels, vollkommen ist sein Tun. Ja, alle seine Wege sind gerecht. Ein Gott der Treue und ohne Falsch, gerecht und aufrichtig ist er. Als ich relativ neu oder jung im Glauben war und im Alten Testament gelesen habe, fand ich sehr viel Blut und sehr viel Gewalt. Es geht anderen sicherlich ähnlich. Wenn man aber diesen Gott, den hier Abraham, genauso wie Josef, genauso wie Mose kennenlernten, dann wissen wir warum. Das war zum Schutze seines eigenen Volkes. Er liebte sein Volk so sehr, dass er sie wirklich schützte und dass da viel Blut vergossen werden musste, um sein Volk zu schützen. Was würde ein Vater für sein Kind heute tun, wenn es in Gefahr wäre? Sicherlich so gut wie alles. Und genauso ist Gott mit uns. Wenn wir in Gefahr sind, würde er so gut wie alles tun oder alles tun, um uns zu schützen und zu bewahren. wenn Mose hier, das war kurz vor seinem Tode, diese Worte findet, ich will jetzt nicht das ganze Lied, das empfehle ich euch aber einfach mal durchzulesen. Wenn er diese Worte findet, dann sehen wir, was für eine Hingabe er an diesen Gott hatte, dem er vertraute, ohne zu zweifeln. Und dessen Werk er vollbrachte auf Erden im Gehorsam. Und ich fand es so überwältigend, auch die Worte im 5. Mose 34, 5 und 7 zu lesen, in denen steht: Und Mose, der Knecht des Herrn, starb im Land Moab nach den Worten des Herrn. Und er begrub ihn im Tal, im Land Moab, Bet-Peor, gegenüber, aber niemand kannte sein Grab bis zum heutigen Tag. Und Mose war 120 Jahre alt, als er starb. Seine Augen waren nicht schwach geworden und seine Kraft war nicht gewichen. Gewaltig, so möchte ich auch sterben. Aber ich kann das heute alles noch nicht bezeugen. Meine Augen sind schwach geworden. Meine Kraft wird immer weniger, wenn ich nichts dafür tue. Aber hier hat Gott wirklich an Mose etwas getan, was einfach überwältigend ist und was für uns auch zum Zeugnis ist. Egal, wo wir durchgehen, Gott ist mit uns. Und wenn wir den Schritt jetzt noch weitergehen würden zu Josua, dann würden wir wiederfinden, wie Gott mit Josua gegangen ist. Und wir können so das ganze Wort durchgehen über die Propheten und die Richter. Und wir sehen viel Elend, wir sehen viel, wie sich sein Volk von Gott abgewendet hat. Und selbst hier sagt ja Gott: Ich weiß, dass mein Volk sich von mir abwenden wird. Er wusste es, dass sie, sobald Mose weg ist, sobald sie im Land Kanaan sind, werden sie andere Wege gehen, sie werden sich andere Götter suchen. Gott wusste es. Und dennoch liebt er sein Volk. Und so ähnlich ist es ja auch mit uns. Ich glaube, wenn unsere Kinder nicht all das tun, was wir als gut empfinden für sie und was wir für sie vorher gedacht hatten, und sie gehen ihre eigenen Wege, so verlieren sie doch nicht unsere Liebe. Sondern wir werden immer ihre Eltern bleiben und sie werden immer unsere Kinder bleiben. Und unsere Liebe wird ihnen immer sicher sein, egal was sie tun. Ich möchte auch, nein, bevor ich die Predigt abschließe, möchte ich einfach noch auf eine Sache hinweisen, die heute Morgen über mich kam, in Form eines Telefonats. Ich kriegte heute Morgen, es war glaube ich kurz vor 8:30, das Telefon, den Telefonhörer oder das Telefon von meiner Frau in die Hand gedrückt und meine Mutter war am Telefon. Und ich hörte nur Schluchzen am Telefon. Und was macht so etwas mit einem in dem Moment? Meine Mutter ist 89. Gut, dass sie anrief, also konnte mit ihr ja nichts passiert sein. Oder nichts so Schlimmes, dass sie nicht mehr hätte anrufen können. Mein Bruder ist ja schwer lungenkrank, also hätte durchaus was mit ihm sein können. Aber das war gar nicht das Problem. Es war etwas, was sie an mich appellierte, was ich euch weitergeben soll heute, weil sie wusste, dass ich heute predige. Sie sagte mir am Telefon: Gib bitte weiter, dass wir auch alle auch mehr an die Alten denken. Selbst Gott sagt uns das, wir sollen die Witwen und Waisen unterstützen. Das müssen nicht unbedingt Alte sein, aber das sind einsame Menschen. Meine Mutter hat ihren Mann, meinen Vater, verloren kurz vor ihrem 60. Hochzeitstag. Die waren also über 60 Jahre zusammen, der ist jetzt seit 5 Jahren tot. Und auch wenn sie viel Menschen um sich hat, so ist sie doch für sich einsam, weil sie alleine in ihrer Wohnung ist. Sie hat jetzt viel durchgemacht, auch schon Operationen am Rücken, super gut überstanden, Gott ist so gut. Sie ist gestürzt, sich den Kopf aufgeschlagen, sie hat sich wieder aufgerappelt, Gott ist so gut. Aber wir merken immer wieder, wie einsam sie ist. Wir sind nun weit weg, wie gesagt, Tag der Deutschen Einheit, brachte auch, dass ich dann wegging, dass wir hier gezogen sind, also fast 300 Kilometer weg von meiner Mutter. Andere Bruder wohnt in Berlin, der andere in Bremen und der Schwerkranke ist genau im gleichen Haus, aber sie können sich nicht begegnen, weil er kommt, kann kaum ein paar Schritte laufen. So schwer ist das mit seiner Lunge. Aber ihr Appell an uns war einfach, und das möchte ich einfach weitergeben, lasst uns wirklich nicht nur die Alten und Witwen und Waisen, sondern lasst uns einander in Liebe begegnen und wahrnehmen. Einfach wahrnehmen, einfach ein gutes Wort, einfach ein Hallo, einfach ein Telefonat oder einfach ein Besuch. Einfach mal für ein paar Minuten oder vielleicht auch für ein paar Stunden. Dass wir uns nicht von dem Zeitgeist leiten lassen und überall hinhetzen, sondern wirklich einfach mal Zeit nehmen und miteinander reden und austauschen und füreinander da sind. Und das muss nichts Großes sein. Aber es ist einfach wichtig, dass wir einander wahrnehmen und gerade die Alten, die einsam sind, die einen Partner verloren haben, leiden da sehr, sehr drunter. Das wollte ich einfach so weitergeben, auch im Auftrag meiner Mutter. Und es ist mir seit langem auch ein Herzenswunsch, dass wir mehr auch als Geschwister nicht nur Friedensstifter sind, sondern auch wirklich Tröster und Erbauer und Ermutiger sind. Weil in der jetzigen Zeit alles, was wir hören, geht in die Richtung Entmutigung, Angst und Bange. Aber wir haben einen großen Gott, von dem wir gerade gehört haben, der alles vermag, dem nichts unmöglich ist und der sein Wort gewiss hält, weil er hat es versprochen. Und ich möchte dennoch mit den Worten aus dem Psalm 33 schließen, mit den letzten Worten. Wir hoffen auf den Herrn, er hilft uns und beschützt uns. Wir freuen uns über ihn, denn auf ihn, den heiligen Gott, ist Verlass. Herr, lass uns deine Güte sehen, wie wir es von dir erhoffen. Amen. Ja, Vater, lass uns deine Güte sehen. Lass uns wegschauen von den negativen Dingen und lass uns auf die Dinge schauen, die du an uns vollbracht hast und noch vollbringen willst. Lass uns festhalten an dem Wort, was du uns gegeben hast, wenn wir einen Weg von dir und eine Berufung von dir bekommen haben. Lass uns nicht weichen, noch zur Linken, noch zur Rechten, Herr, sondern lass uns den Weg mit dir gemeinsam gehen, denn du bist es, der uns Mut zuspricht, du bist es, der uns Hoffnung gibt und Gewissheit. Dir allein wollen wir vertrauen. Wir wollen dich loben und dir danken für all dein Werk. Und wir danken dir für deinen Segen, für deine Güte, für deine Größe und Barmherzigkeit. Und so seid gesegnet im Namen unseres Herrn. Amen.